Hallo, hier melden wir uns mal zu zweit heute zwischendurch. Gabi Müller und Friedhof Müller, mein Mann.
Hallo, guten Tag.
Und wir sind selbst etwas gespannt, worüber wir reden. Ein paar kleine Themen haben wir uns vorgenommen und der Rest wird sich schon ergeben. Jetzt hole ich erstmal ein Bild rein, was ich für interessant halte. Hier sind nette Bilder, die ich bei Facebook gefunden habe. Das hat aber jetzt eigentlich mit Friedhof noch nicht so viel zu tun. Trotzdem bringen wir das mal schon. Für viele, die mit der Physik Probleme haben, also mit der Mathematik dahinter, was Ableitung betrifft, weil ich in der nächsten Zeit ein bisschen was über die Wellengleichung erzählen will. Und da gibt es zwei Ableitungen nach Raum und zwei Ableitungen nach der Zeit. Und hier ist mal so ein Beispiel. Da ist natürlich immer eine Kurvendiskussion gemeint als f von x. Und hier hat jemand einfach Milch genommen als Kurve. Dann guckt sich die Milch an als f von x, die Kurve, und fragt nach dem Ursprung der Milch, also das, was vorher war, wo die Milch hergekommen ist. Da muss man ein Integral nehmen. Das steht darüber, das ist die Q. Also Integral von f von x dx ist eine Q. Und wenn ich die ableite, den Gradienten bilde, also die Veränderung, kommt Milch raus. Und wenn ich die Milch nochmal ableite, das wäre von f von x die erste Ableitung, das ist dann gleichzeitig die zweite Ableitung von Q. Dann kommt Käse raus. Man kann also aus Milch Käse herstellen. Es wird jedes Mal weniger Information über den Ursprung. Es gibt zwar was Neues, was auch eine Eigenschaft hat, aber es ist irgendwie reduziert. Und rückwärts muss man mit Integralen zu dem Ursprung zurückkehren. Also, um von Käse auf Milch zu kommen, muss man integrieren und um von Milch auf Kuh zu kommen, auch. Das ist nur ein lustiges Beispiel. Hier ist noch ein anderes Bild zu dem gleichen Thema. Ja, also wenn ich Milch als Mittelpunkt nehme und danach die erste Ableitung bilde nach x, also es ist eine Funktion von x gemeint, dann kriege ich Käse. Und wenn ich integriere nach x, Milch dx, komme ich auf Q. So, und von dem gleichen Hersteller von T-Shirts mit Muster haben wir hier ein schönes Bild. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Was ist das eigentlich? Da gibt es Spannung, Volt, die schiebt den Strom durch eine Engstelle. Und die Engstelle, da steht Ohm dran. Da ist also ein Widerstand, der die Leitung enger macht. Wie könntest du das verstehen? Ich würde das natürlich jetzt auf Strömung anwenden, so wie wir das in letzter Zeit gemacht haben. Der Düseneffekt. Wir haben eine Strömung durch eine Engstelle. Dort wird die Geschwindigkeit vergrößert, je kleiner die Querschnittsfläche ist. Und hier hat es jemand auf elektrische Eigenschaften naja, in der Schaltung angewendet, wo ein ohmscher Widerstand, existiert.
Ja, da wird die Stromdichte pro Fläche erhöht.
Die Stromdichte pro Fläche. Ja, das
Und
stimmt.
Widerstand sind im Prinzip sehr, sehr dünne Leiter.
Im Grunde hat der Widerstand, der Strom schwerer, durch einen Widerstand zu kommen, als durch einen normalen Leiterkabel. Ne, der Widerstand ist ja da höher als im normalen Leiter. Wohl jeder hat einen Widerstand, aber es geht mir jetzt um die Größenordnung. Und ich rede ja immer von diesem Zeug hier. Pointing Vector ist E kreuz H. Was ist denn H hier in diesem Zusammenhang? Was würdest du denn als Magnetfeld sehen?
Das, womit der Widerstand den Leiter einschnürt. Das Magnetfeld des Stromes.
Das hieße ja, dass der Strom sich sein eigenes Magnetfeld, das bringt er ja immer mit.
Ja, genau.
Aber es gibt ja keine Einschnürung davon, ne? Normalerweise. Aber hier macht es der Widerstand. Der Widerstand hat sozusagen das Potenzial, diese Einschnürung zu erlauben vom Magnetfeld.
Ja, genau.
Das erinnert ein bisschen an den Pinch-Effekt. Da gibt es ja auch Plasma, ionisiertes Plasma. Das heißt, Unsinn jetzt, Plasma ist immer ionisiert, davon kommt ja der Name. Aber das Magnetfeld um ein Plasma hat die Eigenschaft, das Plasma selber noch zu konzentrieren. So eine Rückkopplung, die eigentlich hier genauso funktioniert wie im Bild. Willst du das auch so sehen? Dass hier der Pinch-Effekt gezeigt ist.
Sehe ich momentan nicht so besonders.
Ja, man könnte es aber interpretieren, dass ein ohmscher Widerstand den Pinch-Effekt im Grunde schon mal simuliert, würde ich nicht sagen, aber es ist mit ihm im Zusammenhang zu sehen. Also die Spannung nimmt doch ab über einem Widerstand, wenn man da rechts und links Spannung misst, gibt es doch einen Spannungsabfall.
Richtig. Und Spannungsabfall mal in Strom ist die Leistung, die an dem Widerstand abfällt. Und wenn das Ganze integriert in der Zeit, ist es die Energie. Deswegen haben die hier das Menschen auch ein bisschen rot gemacht. Entropie.
Also du meinst jetzt das Ohm-Männchen vom Widerstand? Ja. Ja, das ist die Energie, die verloren geht. Das ist ja genau der Pointing-Vektor. Dieses E kreuz H.
Die elektrisch verloren geht, aber die ist dann thermisch vorhanden. Das ist nur ein Transformator.
Ja. Feldenergie, wurde uns damals gesagt, transportiert die Energie, die dann in Wärme umgewandelt wird. Das ist natürlich jetzt wieder...
anderer Energiezustand. Etwas niederwertiger, was die Wirtschaftlichkeit anbetrifft.
Ja, aber wo fehlt es denn? Du hast doch eine Spannung an der Steckdose und dann hast du einen Strom, der da durchgeht. Da kommt der gleiche Strom hinter dem Widerstand wieder raus, wie er vorher reingeht.
Ja.
Was ist der Verlust? Was ist anders? Wovon wird wirklich das heiß im Widerstand? Also laut...
Von dem Spannungsgefälle.
Laut Professor Recknagel ist es dieser Pointing-Vektor, ein Kreuzprodukt aus E kreuz H. Du weißt ja, worauf ich hinaus will, ne? Auf den Düseneffekt. Auf den Sog im Düseneffekt. Das ist ja eigentlich die dritte Strömung. Und wir wissen auch, Magnetfeld ist die dritte Strömung. Du hattest gesagt, das gelbe Männchen mit der Aufschrift Volt müsste auf der rechten Seite auch noch stehen und ziehen.
Ja, wenn es sich um eine symmetrische Spannung handelt. Die hier ist asymmetrisch. Links, also auf der rechten Seite hier im Bild, da wo der Daumen nicht hoch ist, da ist Minus. Und wo das Menschen ist, wird es wahrscheinlich Plus.
Beim symmetrischen Strom.
Beim asymmetrischen. Und beim symmetrischen ist dann rechts negative Spannung, ziehen des Menschen und auf der linken Seite schieben des Menschen.
Bei der symmetrischen, gut. Und wo ist die Null, wenn wir jetzt einen asymmetrischen haben? Wie bei uns, wir haben doch asymmetrischen.
Asymmetrisch, dann ist die Null hier auf dem Bild rechts, da wo der Daumen nicht hoch ist.
Was ist bei unserem Strom, den wir in der Steckdose haben, der ist doch asymmetrisch, der hat einen Nullleiter und einen Plus geladen, oder wie?
Das ist ein Wechselstrom, Plus, Minus.
Ach, natürlich. Ja, okay. Deswegen sitzt der Friedhof hier. Weil ich dort so wenig Ahnung habe. Ich rede manchmal Blödsinn, was Elektrotechnik betrifft. Da bin ich viel zu, ich weiß da zu wenig. Zu wenig Übung. Und er weiß es immer alles ganz genau. So, jetzt nochmal.
Wenn das ein Bild von Wechselstrom wäre, dann würde das Menschen hier sozusagen einmal schieben, sich dann rumdrehen, ziehen. Und das Strommännchen dreht sich auch rum und wird dann in die andere Richtung gezogen.
Plus, es gibt ja den Wechselstrom auch bei diesen symmetrischen Anschlüssen. Wenn man plus minus 110 Volt hat, ne? Wie ja. Ausland.
Nee, die haben auch asymmetrischen. Einmal 110
nicht,
oder
nicht überall.
Amerikaner 115.
Ja und, aber da brauchst du doch zwei Seiten, zwei Pole mit Ladung, mal Plus und mal Minus.
Die haben nur eine Differenz, aber nicht kein, kein konstantes Potenzial gegen, gegen die Erde. Die haben ein schwimmendes Netz. Das kann x-beliebig gehen, die Erde. In der Mitte ist es ungefähr halbe Spannung.
Wie sortiert sich das dann überhaupt? Gibt es da nicht noch mehr komische Blindleistung, wenn das dann unsymmetrisch geladen ist? Die müssen ja bei Wechselstrom sich dann noch schön zusammenpassen, rechts und links die Pole.
Ey, das kann, das hat eine mittlere statische Ladung, halbe Spannung, aber da fließt kein Strom drüber. Das ist wie, wie elektrische, wie aufgeladene Wolke.
Ja, verstehe ich jetzt wieder nicht. Das schiebende Männchen, ist das überhaupt richtig? In der Strömung haben wir zwar das Schieben der dickeren Strömung, aber wenn dann in der folgenden wieder die Öffnung größer ist, haben wir ja gleichzeitig den Sog, weil sich ja das Gelb, dass das Blaue dann wieder ausbreiten kann und den Sog verursacht.
Ja. Wenn man davon ausgeht, dass es sich um eine Röhrenschaltung handelt und da ist sozusagen der Minuspol das Schiebende und der Pluspol ist hier rechts der Mangel.
Wenn das Blaue der physikalische Strom ist, der minusgeladene, ne? Das muss man dazu sagen, weil der, es gibt ja auch die technische Stromrechnung, wo der plusgeladene nur betrachtet wird. Den gibt es ja laut Physik nicht, aber wir wissen ja, die U-Atome, die...
Ja, die Stromrichtung nach Lehrbuch, aber deswegen gibt es auch im Lehrbuch keine gemischten Schaltungen aus Transistoren und Röhren, wo das dann aufhört, wo das Problem liegt.
Da kommt man dann total durcheinander. Oder haben die sich in diesen Lehrbüchern dann geeinigt und mit welchen Strom? Das ist doch meistens die technische, ne? Die Plus.
Ja, es wird meistens immer gesagt, Strom fließt von Plus nach Minus. Ist aber nicht der Fall.
Ja, da meinst du aber Plusgeladenen, wenn sie sagen, fließt nach Minus. Und es ist ja im Festkörper auch der Fall, das wissen sie bloß noch nicht. Das hat Lieb wieder gesehen, dass positive U-Atome sich alleine bewegen im Metall. Und zwar nach Minus. Ja, und die anderen fließen gleichzeitig nach Plus, die Minusgeladenen, die weiblichen.
Was der Wucht des fließenden Elektronenstroms entgegenläuft, das ist eigentlich noch nicht so bekannt. Was da an feinstofflich in die andere Richtung fließt, damit das Ganze sozusagen wie zwei kompensierende Kreisel ausgeglichen ist, das ist eigentlich nicht bekannt.
Oder es wird nicht verstanden. Oder ich vermute ja, es ist genau das Magnetfeld.
Das Magnetfeld koppelt nur das Ganze.
Ja, zumindest diese Komponente, die wir messen können mit unserer Physik, und die hat ja dann auch wieder im Feinstofflichen ihre Parallelströme, die dann vielleicht auch den Ausgleich machen und gar nicht das Feld, was die Physik messen kann. Sonst hätten sie das längst gemerkt.
Hier bei dem Bild ist eigentlich ausschließlich reiner Gleichstrom.
Aha, hier ist Gleichstrom gemeint.
Ausschließlich reiner Gleichstrom, der sich in gar keinem Fall ändert. Ansonsten wäre das Menschen nämlich animiert und würde da dann rumschubsen und boxen und die würden zittern. Wäre das ein animiertes GIF. Wenn das mit normalen technischen Reaktionen ein bisschen überlagerter.
Also das würde sozusagen immer hin und her rutschen da in dem Ding und ganz langsam bloß vorwärts kommen im Wechselstrom.
Das Bild hier ist absolut konstant, wie das in der Technik nie vorkommt. Also es ist ein physikalischer Idealfall, der messtechnisch nicht realisierbar ist.
Warum nicht bei Gleichstrom?
Weil es keinen Gleichstrom gibt. In diesem Sinne. Immer rauscht irgendetwas, Widerstände rauschen, Spannungen variieren. Das rote Männchen hat einen Herzschlag und zittert. Der Strom schwankt und die Spannung schwankt am Innenwiderstand der Quelle. Das ist also immer ein bisschen verrauscht und immer Gerumpel, Gerabbel, Gezitter dabei.
Wie ist das bei Plasma? Da hast du ja gar keinen Leiter, aber wie würdest du das da sehen? Das ist ja genau dieser beim Pinch-Effekt dann die Verengung, ne? Wir müssen das einfach mal parallel sehen. Und vielleicht reden wir auch mal über den anderen Effekt hier, den Skin-Effekt, das Gegenteil, was wir im Leiter haben. Aber jetzt sind wir noch bei Pinch.
Ja, also, wenn man, da macht das ohmsche Menschen macht dann sozusagen ein Z und dann kriegt es ein freundliches Gesicht.
Ein Z?
Ja, Impedanz.
Ach so.
Kriegt es ein freundliches Gesicht, weil es dann zufrieden ist. Keine Entropie.
Du bist dir also sicher, dass du im Plasma keine Entropie hast? Gibt es doch auch Turbulenzen.
Ja, wenn das Plasma ständig mit Energie versorgt werden muss, dann hat man natürlich auch ein bisschen Entropie, wenn das Plasma Strahlung abgibt, wenn das nicht in sich kompensiert ist.
Ja.
Also ein statisches, dauerhaftes Plasma, wie zum Beispiel ein permanent Magneten statisches Feld hat, was theoretisch konstant ist, dann wird ja auch kein neues Magnetfeld zugefügt und kein altes abgebaut, was in der Praxis auch nicht der Fall ist. Jeder Magnet ist eigentlich eine physikalische Uhr, die ständig rückwärts zählt, das fällt auf Null runter.
Mhm. Übrigens gibt es ja diese Birkelandströme, das sind Ringströme aus Plasma. Das ist ein Thema, was ich mit dem Bernhard Wimmer besprechen wollte. Das wird aber erst nach Ostern. Das sind sozusagen zylindrische Bewegungsbänder und die induzieren auf anderen Radien das Gleiche in der Gegenrichtung. Also das ist so eine Art Wirbelrohreffekt, der die beiden Ströme noch voneinander trennt. Der Pinch-Effekt trennt dort die Außenströmung, die heiß ist, von der inneren Strömung, die kälter ist, weil die ja auch eine kleinere Amplitude hat. Und dann geht die auch noch in die Gegenrichtung. Und dann gibt es da noch mehr davon. Immer weiter innen gibt es immer wieder kältere, wie eine Sortierung. Und dann ist das sozusagen hier linear gezeigt und das Gleiche gibt es dann noch in irgendwie Zylinderkoordinaten. Und da ist aber dann diese Einschränkung, die wir hier bloß sehen, auf die Zylinderwand bezogen. Deswegen bleibt das dann in einem engen Kreis fließend und teilt sich nicht.
Wenn das Bild mal physisch skaliert, dann ist das hier eine einatomare Betrachtung eines Stromflusses.
Ja, du hast ein Teilchen, was da durchgedrückt wird.
Ja.
Ein geladenes Teilchen.
Ja.
Und weil es geladen ist, hat es ein Magnetfeld. Und das Magnetfeld, was macht es eigentlich im Leiter? Jetzt will ich mal auf diesen Skin-Effekt hinaus. Wieso gibt es den? Ach so, den gibt es ja auch wieder bloß beim Wechselstrom, ne?
Ja, das ganze Bild ist ungefähr 0,7 bis 1,4 Angström breit.
Wie kommst du auf die Zahl?
Ja, das ist ungefähr die atomare Größe, weil je nach Leiterwerkstoff, bei der das Ganze funktioniert.
Ja. Und wenn Supraleitung ist, wie stellst du das dann vor? Warum ist dann das oben weg? Wenn es keinen Widerstand mehr gibt?
Gibt es keine Interferenz. Das ist alles symbiotische Harmonie.
Mhm.
Die Interferenz ist dasjenige, was dann den ohmschen Widerstand erzeugt.
Ja, wie am Spalt, dass da was kaputt geht. Ja. Und die Einzelteile wieder zusammenfinden müssen und dabei entstehen auch Turbulenzen und Verluste. Und bei der Supraleitung lässt man den Teilchen ihren idealen Lauf, ohne es einzuschränken. Sie kommen dann wieder durch ihren eigenen Überwirbel durch, ohne sich irgendwo anzuecken und zu fallen, wo sie alle wie in der Seikeschleife sich bewegen. Das hatte ich ja schon mal geschrieben oder erzählt. Ich habe die praktisch gleichgesetzt, die Seigeschleife als Supraleitungsbild. Und die Einengung ist natürlich bei der Hallplatte genau wie hier der Effekt, dass dann was kaputt geht. Aber Unsinn ist natürlich, wenn die hier ein Teilchen so dick malen. Da hast du schon recht.
Wir könnten uns wieder mal den Spaß machen und machen aus diesem Bild mal eine Serie von 5 dieser Leute nebeneinander und modifizieren oder diskutieren das Ganze mal an einem echten Stückchen Leiter, wo man auch die Zwischenbedingungen zwischen den Atomen sehen kann. Mhm. Wenn man über Supraleitung redet, dann ist auch der Übergang von einem T-Shirt, von einer Person zu einer anderen, ein bisschen anders. Es ist ja nur wirklich die Betrachtung auf den Angststrompunkt.
Ja, aber das passt dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Du würdest nie eine Supraleitung durch eine Engstelle malen können. Die gibt es gar nicht, die Engstelle.
Doch, das ist der Fall, wo der magnetische Grenzstrom gegeben ist. Dann entsteht automatisch die Engstelle und dann geht die Supraleitung in die Normalleitung über. Das ist dann hier der Punkt, da ist die Supraleitung gerade in die Normalleitung übergegangen.
Ich verstehe schon wieder Bahnhof.
Das Magnetfeld zu hoch und dann bricht die Supraleitung zusammen. Also der Grenzstrom bei der Supraleitung.
Ach so, weil das Magnetfeld die Bahn verwirbelt. Ja, das tut ja dann Ablenkung machen.
Ja.
Und dann kann der seine Normalschleife nicht mehr hinkriegen. Aber andererseits hat er ja dann kleinere Normalschleifen, die dann wieder gut durchkommen mit Magnetfeld. Aber es ist ja im Grunde das Magnetfeld eine zusätzliche Strömung. Klar muss die was anrichten, die muss eine Störung machen. Egal, ob das Feld selber oder sein feinstoffliches Parallelfeld, was es immer geben wird, oder sein feinstoffliches Gegenfeld. Davon rede ich andauernd, dass es die immer gibt, diese Ausgleichsflüsse aus einer viel feineren Struktur, weil die dann den Platz immer füllen. Wenn was strömt, muss immer irgendwas anderes den Platz wieder füllen.
Aber sehr interessant ist, wenn wir jetzt mehrere Personen mal nebeneinander setzen würden und würden uns da mal die Supraleitung diskutieren, dann ist die Frage, ist das Menschen, was jetzt da oben das Ohm hat und dann später in Grau bei der Supraleitung ist, steht dann Impedanz drauf, ob das mit seinem Nachbarn kommuniziert und dem sagt, Achtung, bereite dich mal vor, hier wird es eng, mach mal ein bisschen weiter oder mach mal ein bisschen kleiner. Da gibt es mit Sicherheit die Kommunikation. Und Volt schiebt und Strom fließt.
Ja.
Aber das orange Männchen, was wie gesagt dann eine andere Farbe hat, vielleicht schwarz-weiß oder so, muss mit dem Nachbar kommunizieren.
Du meinst das braune, das graue. Ich denke auch, dass die, wie nennt das Z?
Ja, Impedanz.
Impedanz, dass die hat ja keine richtigen Verluste. Die ist ja nur ein anderer Wirbel, der wieder zurückwandelbar ist. Ist das richtig?
Ja, das ist entropiefrei.
Ja, eben. Das ist ja der Witz an der Impedanz. Dass die zwar auch einen Verlust beim Messen macht, aber nur, wenn du sie nicht richtig anguckst. Die lässt sich wieder eingliedern. Und das ist das, wovon ich immer rede bei Wirbeln. Die haben zwar streckenweise keine Materie, keine Masse, aber das liegt nur daran, dass sie nicht sauber pumpen, während sie dann immer noch wirbeln, und zwar genauso wie vorher, und es kann sich alles wieder neu bilden. Die Energie bleibt erhalten.
Ja, wenn es um praktische ingenieursmäßige Anwendung geht von Gleichstrom. Wir haben an, bei einem Elektroauto oder so, fließt relativ hoher Strom bei nennenswert hoher Spannung, damit wir so 50 Kilowatt zusammenkommen. Da ist schon ganz schön was unterwegs. Würde man da jetzt die Impedanz vergessen? Das heißt, die Induktivität für das Leiterstück und die Kapazität zwischen Innenleiter und Rückleiter. Dieses Verhältnis ist auch bei Gleichstrom die Impedanz. Das heißt, das Rauschen, was dem Strom überlagert ist, die Schwingung, die Schwebung, die wird nach hochfrequenztechnischen Gesichtspunkten auf der Leitung bewegt. Und da gibt es auch dieses Männchen da ständig, was sämtliche Entropiespitzen einfach in Wärme umwandelt. Also wenn ein Gleichstromleiter ideal gebaut ist wie ein Wechselstromleiter, dann ist auch seine Phasendrehung, die zur Entropie führt, etwas geringer.
Also das war jetzt was für Fachleute, ich habe kein Wort verstanden.
Ich habe gesagt für Ingenieure.
Ja, genau. Vor allen Dingen für Leute, die mit der Elektrotechnik nicht so ein Problem haben. Ich glaube, können wir nicht das Bild jetzt weglassen und nochmal was anderes besprechen, dass wir mal wieder im Bild sind. Wir sind nämlich jetzt nicht. Beim mechanischen Fluss hast du irgendeinen Teilchenstrom. Das kann Wasser sein, das kann Luft sein, Pneumatik, Hydraulik. Und wenn der irgendwie divergiert, das tut er nämlich bei dieser Verengung. Vorher geht es nach innen und dann geht es nach außen. In dem Moment ist er geladen. Also der Begriff Ladung hängt mit diesen Divergenzen zusammen, mit diesen Öffnen und Schließen der Strömung. Ja, beim Öffnen ist es ein Minus und beim Schließen ist es Plus. Weil es ist ja dann der Sog, der dann vom Öffnen wieder nach hinten geht. Ja, das sozusagen Begleitsymptom der Öffnung ist ein Sog. Und das andere ist ein Druck, aber der Druck ist ja meistens nicht so gesteuert. Der geht auf alles. Und während das Sog ziemlich gesteuert ist, nur das, was frei ist. Und das hängt dann dafür mit wieder zusammen, ob ich den Ausgleich zulasse. Wenn ich also irgendwo meine Flasche leeren will und keine Luft zur Verfügung habe, weil ich schon mit der Flasche unter Wasser bin, dann wird es nicht ausfließen. Es muss schon die Möglichkeit sein, dass ein Ausgleichsfluss reingeht. Es muss ausgetauscht werden. Es gibt kein totales Vakuum. Und genau das Verhalten ist überall bei verschiedenen Strömungen. Und was die Physik jetzt Gradienten nennt und ihnen noch Begriffe gibt, also zum Beispiel der Zeitgradient, wenn ich das Wirkungsquantum Watt mal Sekunde nach der Zeit ableite, dann komme ich auf Watt mal Sekunde, komme ich auf Energie. Wir wollen jetzt mal die Kuh reindrücken in diese 7 Stufen. Ich würde die Kuh auf Stufe 4 setzen beim Plasma.
Es sagt mir recht wenig, weil ich nicht weiß.
Weil dort das Wirkungsquantum sitzt.
Weil ich nicht weiß, was du auf den einzelnen Stufen definierst. Kritisch.
Plasma ist die heißere Stufe vor dem Gas.
Ja.
Und nach dem Gas kommt die Flüssigkeit.
In dieser Hierarchie kann ich mir das schon vorstellen.
Ja. Und das Elektron sitzt im Plasma. Diese 9 U-Atome. Und auch das Proton mit den 9 U-Atomen, nehmen wir das mal an, sitzt im Plasma. Und das Planck'sche Wirkungsquantum sitzt im Plasma.
Ist nicht gesagt.
Doch, wegen den Einheiten. Wir haben die Energie, ist Watt mal Sekunde. Ne? Und noch eins höher ist die Leistung. Nur Watt. Und dann sind nochmal 2 Stufen, aus denen besteht das Watt. Wahrscheinlich Volt und Ampere, wenn man es mal ganz grob sagt.
Ja,
dann haben wir die Strömung alle zusammen.
Wenn du hier gesagt hast, Watt mal Sekunde, noch eine Stufe höher, nur Watt, dann wäre die nächste Stufe Watt durch Sekunde.
Ja, kannst du auch so sagen. Genau.
Und dann?
Aber im Schlusseffekt muss man sagen, wahrscheinlich besteht das Watt auch nur aus Sekunde mal Sekunde. Von einer Sekunde, die wir uns noch nicht vorstellen können. Das sind sowieso alles andere Sekunden. Jede Ebene hat eine andere Art von Sekunde.
Da wäre ich mir noch nicht ganz so sicher, ob da nicht noch andere Faktoren, andere Einheiten oder Einheitenpaare mit Inversion dabei sind.
Ja, der Raum ist ja die Inversion von der Zeit. Es ist ja fast das Gleiche, bloß in inverse Größe.
Wir kennen doch Zeit eigentlich nur am Bewegungsmaßstab von allen Körpern.
Jawohl. Und wir haben in jeder dieser Stufen eine andere Strömung mit anderen Geschwindigkeiten. Sagen wir mal in anderen Maximalgeschwindigkeiten. Und auf diese Weise können wir in jeder Stufe auf alle anderen Einheiten verzichten, indem wir einfach nur sagen, dort herrscht die Zeiteinheit und die Raumeinheit.
Wenn man eine Stelle, wo man auf alle Einheiten verzichten, dann muss man dann bei der Feinstruktur diskutieren.
Ja.
Dann haben wir Alpha, Invers Alpha und wenn man die ganzen physischen Bedingungen noch dazu nimmt, ist Alpha von der Gravitationskonstante, das Alpha G.
Ja, das ist ja ein anderes. Das geht ja dann wieder auf den ganzen Planeten.
Ja, die hängen. Die hängen aber beide zusammen, damit eine und das andere brauchen einander, damit sie funktionieren. Die dann aus diesen 0,007297 und ein bisschen mehr, die 137,03599 macht. Ob die dann einheitenfrei ist. Ob man die Invertierung überhaupt ohne Raum, ohne Zeit, ohne Materie, ob das mathematisch überhaupt möglich ist.
Ich vermute ja, dass diese 137, mich ärgert es bloß, dass die nicht glatt ist, die müsste eigentlich eine ganze Zahl sein, dass das sozusagen eine Stufeneinheit ist zwischen den verschiedenen Stufen. Ein Fortschritt, einfach eine Skalierungsgröße.
Ja, das mag schon sein.
Und zwar eine, die unabhängig vom Material ist. Wir haben ja auch andere Skalierungsgrößen, wie die Dichte von Stoffen zum Beispiel. Wenn man Dichte und Massen vergleicht, dann hat man dann immer, statt jetzt den Aufbau zu kennen, wie wir das von der okkulten Chemie her inzwischen wissen, macht die Physik das über eine einzige Zahl, Dichte. Das ist dann alles gemittelt.
Die Dichte, da kümmern sich die Ingenieure mehr drum. Die Physik kümmert sich nicht viel um die Dichte. Das ist ein Stiefkind.
Ja, doch, in ihren Formeln schon. Die hat sogar Ladungsdichte.
Ja, das ist aber nicht die Dichte, die zur Trägheit und zur gravitativen Anziehung führt. Sondern das ist eine Dichte am Ort, eine räumliche Dichte. Also sozusagen so und so viele Elektronen pro Raum, die sich dadurch bewegen.
Ja, du meinst mehr nur eine Strömung, wie Strom, ne?
Ja, Stromdichte.
Ja, Stromdichte, gut. Aber Ladungsdichte im statischen Fall, bei statischen Ladungen?
Statisch auch? Ja, das ist dann die Höhe der Spannung. Je dichter, ja. Je dichter die Ladung ist, je höher ist die Spannung.
Also hier werden Begriffe auch aus der Hydrodynamik genommen, in der Stromtechnik. So, die Physik macht unbewusst schon die ganzen Vergleiche zwischen elektrischen Vorgängen, elektromagnetischen und den mechanischen. Schon von den Begriffen her merkst du das ja, ne? Stromdichte und so.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, was ich erst durch dich gelernt habe, ist, dass man elektrische Schaltung benutzen kann, um was zu simulieren. Sogar um zu rechnen. Analoge Rechner kann man bauen, indem man Ströme als Zahlen interpretiert und dann mit denen irgendwas macht. Eine Multiplikation, eine Addition und so. Je nachdem, wie man das schaltet. Also Computer analog, ohne zu digitalisieren, ohne überhaupt auf Zahlen zu gehen, kann die Elektrotechnik arbeiten.
Ja.
Und das hat es ja früher nur so gekonnt, als wir noch nicht die Digitalisierung hatten. Aber da war es näher an der Natur, würde ich sagen. Ne?
Wir können uns das in einem späteren Livestream mal angucken. Ich habe hier drauf ein Programm, was akustische Bedingungen in einem Lautsprecher, was die exakt elektrisch simuliert. Und da gibt es auch richtig schöne Ersatzschaltungen. Und da sind auch die Werte angegeben. Da kann man den Zusammenhang wunderschön sehen, was eine akustische Komponente ist und die dazu korrelierende elektrische Komponente. Kann man auch mit ein bisschen rumspielen und uns die Kurven mal angucken. Wenn man die akustische Größe verändert, wie sich die Kurve ändert. Und wenn man die gleiche Änderung im Elektrischen macht, kann das auch
ja
sein.
Aber das ist jetzt was für Experten. Das kannst du mit denen alleine machen. Oder nur für die brauchen dann die anderen, den anderen nicht erzählen.
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen was Allgemeines, aber.
Mir geht es jetzt heute mehr um die allgemeine Tatsache, dass man mit elektrischen Schaltungen die Natur auch simulieren kann, indem man wahrscheinlich die Strömung nachbaut.
Ja, das ist ja hier.
Das ist wie wenn du einen Wasserstrom hast, von dem Durchmesser, und wenn du weißt, wie schnell der fließt, weil du das Gefälle kennst, dann kannst du da einen zweiten nehmen und da eine Addition machen. Was dann rauskommt, ist die Summe.
Ja.
Ja. Ist zwar nicht, wie man da Inversion macht, aber eine Menge geht ja jedenfalls. Eine Abbildung der Natur durch Schaltung, Kabel. Doch, jetzt sehe ich noch. Inversion ist zum Beispiel parallel geschalteter Widerstand. Oder
wieso?
Wird doch weniger.
Das wird doch keine Inversion, das ist eine Aufteilung.
Ja, aber eins durch hast du da dann zu addieren. Oder auch bei den Kapazitäten, wenn du die parallel schaltest. Dann addieren die sich und die Induktivitäten bei Spulen, die gehen auch mit 1 durch L, wenn sie parallel sind.
Ja.
Das habe ich bei dir vor x Jahren, vor 20 Jahren, das erste Mal so richtig begriffen. Weil du immer jedes Problem erst einmal als Schaltung hingeschrieben hast. Und einfach nachbaubar. Und da habe ich auch kapiert, dass man das Gleiche mit einem Sonnensystem machen kann. Und das ist das, was ich eigentlich als Thema noch offen habe. Der Raum- und Zeitartikel 147. Im Heft 147 von 2007, ne, befasst sich damit, da habe ich das ausführlich geschrieben, eine Ersatzschaltung für das Sonnensystem, indem ich also in diese Kreise, Subkreise einfüge und jede neue Umrundung dieses Wirbels ist wieder ein Überwirbel zum vorhergehenden. Und damit habe ich da auch gerechnet, haben wir eine Simulation gemacht durch ein numerisches Programm und sind auch tatsächlich auf Größen gekommen, die wir finden für die Abstände der Planeten.
Ja.
Du hast eine konkrete Kreiserweiterung bei jedem Spiralenumlauf. Du hast zwar eine Verdoppelung des Radius bis zur nächsten, aber dadurch, dass sie vorwärts muss auf dem Weg, hat sie einen weiteren Weg. Es ist nicht bloß eine Verdoppelung des Radius, es ist ein bisschen anders. Aber das ist rausgekommen, erstaunlicherweise. Es funktioniert. Mit diesen Simulationen funktioniert es. Ich kann das aber auch nicht hier jetzt vorführen. Da müsste ich mal diesen ganzen Artikel durchgehen. Und das kann auch jeder selber, der sich dafür interessiert.
Aber gerade die Dynamik, die Gravitationskraft, die macht auf dieses Rad unrund. Das ist natürlich an einer sehr, sehr kleinen Stelle. Aber es ist genau das, was Entropie macht. Und das ist auch das, was die Lebendigkeit und die Dynamik und alles hervorruft.
Ja, jetzt muss ich aber wieder ein bisschen meckern. Die Gravitation wird ja an dieser Stelle erst erklärt. Die ist nicht zusätzlich irgendwo da. Es gibt keine Gravitation, die aus der Sonne rauskommt oder aus dem Planeten. Es ist diese Strömung, die dann solche Kräfte erzeugt aufgrund ihrer Wirbelform. Über die Gradienten wieder, über die zusätzlichen Flüsse, die da rein müssen, um das auszugleichen, um die Bewegung überhaupt zu ermöglichen. Es ist ein Zahnradsystem über ganz viele Ebenen. Das müssen wir alles erstmal im Kopf verarbeiten, also immer beachten.
Vergesst nicht, jedes existente Objekt, jedes stabile Atom ist eine zeitliche Entität.
Ja.
Und jedes gebaute Objekt, wie zum Beispiel ein Rad, was rollt, ist in gewissem Sinne eine Entität. Wenn es stabil, robust und entropiefrei ist, wenn es sich gegen den Rollwiderstand wehrt, sozusagen einen Reifen hat, der keinerlei Entropie hat, keinerlei Abrieb, was technisch durchaus möglich ist, dann rollt er ewig. Hat aber einen extrem geringen Rollwiderstand, kein Verschleiß, läuft perfekt. Es gibt diese Gummimischung, die das kann. Steckt aber in einer Schublade.
Gut, was hat das jetzt mit der Gravitation zu tun, mit dem Thema Weltall?
Gravitation ist, was das Rad unrund macht. und was dafür sorgt, dass Entropie entsteht und Abrieb.
Gut, gut. Überwirbel, Einfluss von äußeren Feldern. Darüber reden wir also.
Ja.
Meinst du jetzt das?
Die Sonne ist eine
Entität. Gut, aber ich hatte, da haben wir uns missverstanden. Ich habe jetzt direkt von der Wirbelausbreitung gesprochen. Die hast du nicht unbedingt beim abrollenden Rad. Da hast du immer bloß die nächste Runde. Da hast du nämlich nicht die Kontraktion, die du am Wirbel immer hast.
Ja, ein physisch rollendes Rad kontrahiert am Aufstandspunkt unten immer.
Ja, aber hier geht es um die allgemeine, in dem Sinne ist es nochmal ein anderer Überwirbel, der eben diesen Schlauch sozusagen komprimiert an der Unterseite. Aber das ist jetzt Unsinn für unser Thema. Da kommen wir jetzt wieder auf nebensächliche Spitzfindigkeiten, die nicht hier reinpassen, auch niemandem was nützen.
Es ist wie eine Erde mit einem Mond. Zieht es auch ein bisschen krumm und macht sozusagen Gezeiten. Das ist wie die Blattstelle beim Fahrrad oder beim Rad, was aufsteht.
Theoretisch, aber es gibt viel praktischer, größere Pulsationsgründe. Jetzt muss ich das mal, weil ich jetzt kein Bild habe, vielleicht füge ich das später ein, mal einfach so erklären. Ein Kreis hat 6-mal den Radius drin, wenn man einen Sechsweg einzeichnet. Ne? Also könnte ich jetzt 6-mal eine Subbahn drumherum laufen lassen als Spirale, die dann durch die Mitte geht. Also das ist die engste Packung einer Subbahn. Und wenn dieser Kreis jetzt etwas länger ist und offen ist und selber eine Spirale macht, dann brauchen wir eine 7. Umrundung, um am anderen Ende anzukommen, der genau drüber steht. Also statt dem Sinus aus 6 Teilen haben wir dann eine Art Supersinus aus 6 plus 1. So, das sind dann die 7, die wir schon kennen bei den Spirillen. So hat Liedwieder uns das beschrieben, dass eine Spirille auf der Hauptlinie 7 Umrundungen hat. Kann man mit der super dichten Packung erklären. Es geht nicht dichter. Es geht zwar weniger dicht, dann haben wir in der Mitte ein Loch. Das ist aber dann nicht mehr dicht. Also nicht das Dichteste. Aber die Natur macht das Optimum und deswegen sind es 7. Gibt zwar auch noch eine Ausnahme, das ist aber jetzt, führt jetzt zu weit. Da kennen wir nämlich die Ursache noch nicht. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Jetzt wissen wir aber, wenn die sich innen begegnen, die Nachbarumrundung, sind sie viel enger, als wenn sie sich außen begegnen, also wenn sie sich seitlich angucken. Das, was zwischen den Außenumrundungen sozusagen an Feld existiert, ist außen anders als innen. Innen ist sie nämlich enger. Innen berühren sie sich fast. Und wenn wir da sagen, das sind Flüsse und die haben auch untereinander verschiedene, weil sie sich ja vielleicht auch in der gleichen Zeit noch durch ein anderes Feld bewegen oder weil sie sich, es kann auch eine Ausdehnung sein, zusätzlich noch jedenfalls beeinflussen sich diese gegenseitigen Windungen außen anders als innen. Das ist aber ein größerer Prozentsatz als das, worüber du gerade gesprochen hast. Beim Mond würde ich das nicht so sehen, aber beim Fahrrad schon. Das ist also fast ein Siebtel. Oder sagen wir mal davon die Hälfte oder ein Viertel, es ist aber schon viel mehr. Das macht die Pulsation.
Ja.
Innen und außen, und damit haben wir nicht nur 7 Umrundungen, wir haben 14 Qualitäten. Man muss immer die sozusagen Qualität eng, Qualität weit. Und dann kann man noch denken, oben und unten könnte auch anders sein, weil das eine Mal mit der Hauptspirale noch wechseln wirkt, die davor war oder die danach kommt. Also hätten wir schon 4, das wäre 7 mal 4. Jede Phase einer Umrundung ist aufteilbar in 4, in 5, in beliebig viel, in 12. Christa sagt 12. Ich sage sogar 12 mal 12. weil ja wieder Subwirbel zu betrachten sind, die wieder drüber liegen, die das genauso machen wie das 7. Da gibt es wieder 7 mal 7 mal 7. Also ist irre. Aber Pulsation kommt aus diesen Effekten heraus, dass Spiralen die Eigenschaft haben, innen und außen anders aufeinander einzuwirken. Kapazitiv nenne ich das jetzt. Es ist eine kapazitive Einwirkung von verschiedenen Strömungen. Als wären das Kondensatorplatten. Moment, bin ich ganz fertig. Und das, was innen die Hauptströmung ist, die ist eigentlich eventuell sekundär erzeugt durch den Induktionsvorgang, den die kleineren, äußeren machen. Die allerkleinsten induzieren ihre, die induzieren wieder und am Schluss kommen die ganz große raus, wo wir heute Physik anfangen, wo Materie angeblich existiert, aber das stimmt nicht.